zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu viel, der Mental Health Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen mit Christian. Hallo Christian.
Hallo Lars.
Und wir haben heute einen Gast und das ist die liebe Sina. Hallo Sina.
Hallo Lars.
Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir wollen heute eigentlich mal über eine Erkrankung sprechen, die viele belächeln und die für Betroffene aber extrem belastend ist. Hypochondrie.
Ja, genau. Und die ist weit verbreiteter, als man denkt. Die Dunkelziffer ist weit höher als die wirklichen Zahlen. Und deswegen ist es immer schwierig, da auch richtig zu diagnostizieren. Und oft wird das eben dann doch von Außenstehenden sehr belächelt.
Wir haben ja ein Gespräch geführt. Du hast mit, ich hoffe, dass ich das jetzt alles richtig zusammenkriege, du hast mit 17 dein erstes Smartphone bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat in dir, glaube ich, auch einiges ausgelöst, oder?
Genau. Und durch das erste Smartphone war natürlich auch Googlen ganz weit vorne. Und das hat dann auch damals meine erste Panikattacke verursacht. Also ganz klassisch, ich lag abends im Bett, hatte Ziehen im linken Arm und jeder weiß, wenn man Ziehen im linken Arm googelt, kommt da natürlich nicht, kein Problem, schlafen Sie weiter, sondern das können Symptome eines Herzinfarkts sein. Und dann ist das Verrückte, was das oder die Psyche dann macht, dass dann Symptome da stehen wie Ziehen, Stechen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, alles hat man dann, was da steht. Also dann, es wird dann alles somatisch und dann wird natürlich die Angst noch größer und man glaubt dann wirklich, oder ich habe in dem Moment geglaubt, alles klar, ich habe jetzt einen Herzinfarkt, das war es jetzt und dann ging es, das war dann mein erster Notaufnahmenbesuch.
Was würdest du sagen, wie schnell wird bei dir aus so Symptomen dann wirklich dieses Worst-Case-Szenario, du sagst, das ist sehr schnell?
Genau, also es kommt ein bisschen drauf an mittlerweile. Es gibt Sachen, die haben mich früher, also was früher auch sehr, sehr schnell ging, waren oft so, dass ich Wadenschmerzen hatte und sofort an eine Thrombose gedacht habe. Das ist heute nicht mehr so. Das kann ich heute dann sagen, okay, ich stehe erstmal auf und laufe ein paar Schritte, dann erledigt sich das ja meist. Wenn es aber dann doch so Herzprobleme oder Herzstechen, Herzstolpern, Unwohlsein, dann geht es dann doch relativ schnell, dass ich dann auch wirklich unruhig werde und dann so drauf fixiert bin, dass ich dann, wenn ich nicht sowieso schon wach bin, auch dann wach werde oder halt gar nicht mehr einschlafen kann. Also das ist schon sehr schlimm.
Würdest du sagen, dass du diese Symptomatik auch natürlich schon vor deinem 17. Lebensjahr vor dem Smartphone hattest, nur dass du das da noch nicht ganz so extrem wahrgenommen hast?
Nee, ich würde sagen, der Startschuss war schon diese erste Panikattacke. Okay. Also ich hatte vorher, jeder hat wahrscheinlich sein Päckchen und bei mir war auch nicht immer alles gut, da war das vielleicht noch ein bisschen anders gelagert, aber ich bin halt auch generell ein sehr sensibler und labiler Mensch und ich glaube, deswegen bin ich auch anfällig für so Dinge und merke körperliche Reaktionen noch mal mehr als andere, die da vielleicht nicht so auf ihren Körper hören.
Ja, verstehe ich. Christian, was passiert bei Hypochondrie?
Ich würde, das, was mir als erstes eingefallen ist, ist nämlich eine Krankheit, die belächelt wird, was wirklich ganz bitter ist, weil wir uns dann ja auch schäben oder meinen, das ist nichts Ernstes. Alleine, ich mag den Begriff selber nicht so gerne, auch wenn es den ja als Diagnose gibt. Eines, was vor ist, was du beschrieben hast, erstmal bist du von deiner Grundausstattung, hast du gesagt, empfindsam, feinfühlig, hörst auf dich, spürst die Sachen gut und das hat ja ganz viele Vorteile, aber bei dir hat es eben auch den Nachteil, durch Schlüsselerlebnisse, vielleicht doch auch geografische Faktoren, kam es einmal zu so einem Trigger. Und der Trigger sagt, ich habe Angst vor etwas Körperlichem und dann suche ich. Dann suche ich nach Erklärungen und blöderweise sind wir so mit der Angst, wir suchen nicht nach Erleichterung, sondern wir suchen nach Bestätigung. Und das ist sehr, sehr typisch in diesem Krankheitsbild, in diesem Symptom. Ich suche nach einer Bestätigung. Und dann hast du ja sozusagen über das Internet auch ganz genau gesehen, zack, Symptome, Korrelation, da muss was sein. Und alles, was du dazu liest, bestätigt dir deine Empfindungen. Und dann empfindest du natürlich noch tiefer, dann geht der Kreislauf los, du spürst noch tiefer in dich hinein und dann hast du wahrscheinlich auch gespürt, vielleicht stolpert das Herz. Herzstolpern ist völlig normal, ist physiologisch, aber in der Situation, wenn du das spürst und laut wahrnimmst, dann ist es natürlich furchtbar. Dann hörst du vielleicht noch deinen Puls rauschen und so kommst du sozusagen in diesen Kreislauf hinein, der ganz, ganz, ganz schwer stoppbar ist. Und typischerweise ist es auch bei dir, ist es losgegangen mit dem Herz. Herz ist natürlich unser zentralstes Organ, wo es in Anführungszeichen um Leben und Tod geht.
Ja. Da kommen wir jetzt gleich auch noch drauf zu sprechen, was genau mit dem Herzen da eigentlich auch bei dir passiert. Christian, warum ist Google und Angst so ein gefährlicher Mix eigentlich?
Also Google ist, glaube ich, mittlerweile in diesen ganzen Krankheitssymptombildern eher Fluch, weil du nämlich auf der Suche eben bist, wie vorhin gar nicht gesagt, nicht nach Erleichterung, nach auf der Suche nach Bestätigung. Und in dieser tiefen, in dieser schnellen Zugänglichkeit bist du ja auch ganz alleine. Du hast ja keinen Gegenüber, mit dem du spiegeln und mit dem du validieren kannst. Ich glaube, neben Googlen tun wir Ärzte mitunter auch nicht unbedingt was Gutes, weil wir, wenn wir zeigen, muss man noch eine Untersuchung mehr machen, können wir noch nicht sagen, das EKG schaut gut aus, aber zur Überwachung lassen wir sie vielleicht noch 2 Stunden da und dann machen wir noch einen Herzultraschall und dann sagen wir, ja, zur Sicherheit kommen sie in 2 Monaten nochmal, dann setzt sich natürlich was fest. Ja. Und dann suche ich natürlich Herzecho und ich habe zu allen Begrifflichkeiten einen Zugang und habe aber nicht das Instrumentarium gelernt, in mir selber mit den Informationen umzugehen, das auch richtig einzuordnen, zu relativieren. Also insofern ist Google eigentlich wirklich ein Fluch der heutigen Zeit.
Hast du, bevor wir auf die Diagnose als solches zu sprechen kommen, hast du einen Weg gefunden, besser zum Beispiel auch mit Google umzugehen, wenn du jetzt erstmal, also ich will jetzt noch gar kein Abschlussstatement, sondern ich möchte einfach nur mal wissen, so wie gehst du heute mit Google um?
Also erstmal google ich so gut wie nichts mehr, also nichts, was irgendwie das Herz betrifft, wenn ich dann mal, ich weiß nicht, irgendwas Körperliches oder was Knochenmäßiges habe, sowas kann ich dann gut googeln, wenn ich irgendwie mal Schmerzen im Fuß habe oder so, das ist dann für mich dann nicht so bedrohlich. Aber sonst so Sachen, die das Herz oder das Herz-Kreislauf-System allgemein betreffen, das google ich erst gar nicht, weil ich A, weiß, es wird dann sofort schlimmer und B, das ist halt auch das, wenn man eine Hypochondrie hat und weil vielen, vielen, vielen Ärzten schon war, weiß man auch sehr viel über Medizin und man weiß, man kennt die Unterschiede zwischen Herzinfarktsymptomen bei Frauen und Männern. Man weiß, was Herzecho bedeutet, man weiß, wie viel Stolperer normal sind, was den Unterschied zwischen VES, SVES oder also diese ganzen Begrifflichkeiten, wenn man sich damit befasst und so lange damit schon zu tun hat, dann ist das zum einen ist das eine Beruhigung, wenn man dann das so lesen kann und sagen kann, das ist irgendwie gut, aber andererseits ist dann oft so, was ich ganz enorm habe, ist, was ist denn, kann ich denn unterscheiden, wenn es doch was Ernstes ist, das ist meine große.
Auf das Herz kommen wir gleich zu sprechen, weil ich glaube, es ist wichtig, hier erstmal auf die Diagnose auch zu kommen. Du hast seit 2011 die Symptome erlebt, aber deine Diagnose kam erst 2019. Wie kann es sein, dass hier 8 Jahre vergehen von den ersten Symptomen bis zu deiner Diagnose? Frage ich jetzt erst dich und dann fragen wir gleich auch nochmal den Fachmann hier. Erzähl mal.
Genau, also 2011 mit meiner ersten Panikattacke und auch meine erste Notaufnahmenerfahrung, die war ganz grauenhaft, wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich wurde im Krankenhaus behandelt ich kann es gar nicht beschreiben, weil es wirklich eine richtige traumatische Erfahrung war. Ich kam dahin, ich bin davon ausgegangen, ich habe einen Herzinfarkt und ich sterbe gleich. Das war da bin ich dahin. Und im Nachhinein kann ich natürlich sagen, okay, die Ärzte konnten relativ schnell wohl sehen, es ist wohl nichts Ernstes. Aber in dem Moment hatte ich so eine Angst und ich hätte einfach das Gefühl gebraucht, dass jemand mir sagt, setzen Sie sich erstmal hin, es ist alles in Ordnung und das ist nicht passiert. Ich bin da 3 Stunden lang, war niemand da, ich saß da ganz alleine. Man hat mich ganz schlecht behandelt, war wirklich total unfreundlich und es war nicht mal so, dass wahnsinnig viel los war. Also es war wirklich absolute Katastrophe und ja, deswegen. Und dann habe ich dann nach dieser Erfahrung danach aber trotzdem nochmal verschiedene Ärzte aufgesucht und dann aber auch meine erste Verhaltenstherapie gemacht und dann die Diagnose damals generalisierte Angststörung bekommen. Und da hat noch niemand an Hypochondrie gedacht, obwohl ich die Symptome genauso auch geschildert hatte. Und dann hat es aber, ich hatte 2014 noch einen Klinikaufenthalt über 9 Wochen. Auch da ist das Wort nicht gefallen. Nach dem Klinikaufenthalt hatte ich noch eine ambulante Therapie 2016. Aber auch da immer noch nicht, obwohl die Symptome da immer noch, oder ich noch viel mehr beim Arzt war als eh schon. Und dann 2019 endlich bei einem Verhaltenstherapeuten, der dann gesagt hat, ja, das können wir jetzt auf jeden Fall sagen. Mir wurde damals gesagt, das ist so schwierig, die Diagnose zu stellen, weil jeder ja mal eben sagt, ich bin Hypochonder. Ich google das und dann glaube ich, hab das dann. Und weil das eben so viele so mal eben so daher sagen, tun sich die Therapeuten so schwer, die Diagnose wirklich zu stellen. Und ich glaube, deswegen ist die Dunkelziffer auch viel höher.
Christian, wie denkst du darüber, die Diagnose, die bei dieser Symptomatik, ist es wirklich so schwer, das festzulegen? Oder glaubst du, das geht auch einfacher?
Ja, du weißt ja von anderen Podcasts, dass ich...
Also Diagnose, ich will ja sowieso,
immer ein bisschen schwer tue, einfach nur mit Begrifflichkeiten
nur umzugehen. Nur kurz zur Erklärung, weil Sina, du sagst das ja auch, du merkst es schon, Christian mag einfach Generalbegriffe für Diagnosen gar nicht. Und das ist nochmal wichtig, kurz zu erwähnen.
Also bei Sina ist es erstmal so, weil ich weiß nicht genau, wie gut Verhaltenstherapie geholfen hat, aber wenn es jetzt nur per se um diese Symptome der Hypochondrie geht und wir die gut greifen können, dann gibt es gute verhaltenstherapeutische Programme, die dich da schon auch stabilisieren können. Insofern ist es natürlich für dich jetzt gut gewesen. Ich bin sehr am Anfang bei deinen ersten Erfahrungen in der Klinik, wo du alleingelassen worden bist und dich keiner so richtig ernst genommen hat mit deiner Angst. Es war ja Angst.
Genau.
Dieses Gefühl, mich hat keiner ernst genommen in meinen Gefühlen, diese Erfahrung. Ich gehe davon aus, dass das schon eine Wurzel ist, die nicht nur in der Klinik angefangen hat, sondern dass das so ein Muster ist, das sich deutlich, deutlich früher eingeschliffen hat. Ich habe Gefühle, muss mit meinen Gefühlen umgehen, aber keiner nimmt mich ernst in meinen Gefühlen und dann wäre ich unklar. Darf ich die Gefühle haben? Darf ich die eigentlich nicht haben? Und du hast ja auch gefragt, warum fällt es so schwer, überhaupt dahin zu steuern? Blöderweise sind wir in unserer Medizin ja sehr gespalten. Wir sagen zum einen, es gibt einen Körper und zum anderen sagen wir, es gibt eine Seele. Und dann bist du sozusagen bei Körperdoktoren, die praktisch das andere abspalten. Natürlich sind wir nicht Körper und Seele, sondern wir sind eins. Und es gibt immer ganz viele Wechselwirkungen. Und dann bist du einmal auf der Straße, körperlich, Herz, wir sehen nichts, dann darfst du auch nichts haben und dann bist du abgestempelt, dann bist du auf die Seite und es ist ja auch demütigend und frustrierend und du fühlst dich immer mehr alleingelassen, weil eins ist weiter da, nämlich deine Angst.
Ja, absolut. Also und wie gesagt, das ist oft einfach wirklich Ärzte, aber wirklich auch Allgemeinmediziner, wo ich die schlechtesten Erfahrungen gemacht habe bisher, wo man wirklich, manchmal habe ich die Diagnosen, die ich vorher hatte, gar nicht gesagt und manchmal aber schon und es hat aber keinen Unterschied gemacht. Und ich finde, wenn man schon ich kann nur von meiner psychischen Erkrankung sprechen, aber vermutlich ist es auch bei anderen so, dass man direkt in so eine Schublade gesteckt wird, dass dann gesagt wird, okay, die ist verrückt. Also das alles Sachen, die ich schon gehört habe und ich war wirklich leider schon bei sehr, sehr vielen Ärzten in meinem Leben und habe schon viel erlebt und das ist wirklich, das macht dann schon, wo man dann selber an sich zweifelt und dann irgendwann auch sagt, okay, da kann dann jetzt auch keiner helfen. Damit muss man jetzt irgendwie umgehen.
Bei dir hat sich natürlich jetzt auch eine besondere Angst dann entwickelt und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Jetzt schließt sich der Kreis, warum am Anfang schon vom Herzen gesprochen wurde auch. Warum gerade das Herz? Was ist das, was bei dir am meisten triggert? Also es ist doch das, was, glaube ich, auch mit am meisten rein triggert in dieser Hypochondrie, oder?
Genau, also Herz oder allgemein Herz-Kreislauf-System, aber schon die Angst, wenn mich jetzt jemand fragt, wovor hast du am meisten Angst, würde ich sagen, vom plötzlichen Herztod oder Herzinfarkt, dass mir sowas passiert. Und ich habe bis heute leider nicht genau herausgefunden, warum das so ist, warum das bei mir aufs Herz gelagert ist, weil oft sagt man ja so, wenn man in der Familie jemand hatte, der vielleicht am Infarkt gestorben ist oder im Umfeld, da kenne ich zum Glück niemanden. Aber ich glaube, bei mir kann ich das so erklären, weil ich wahnsinnige Angst habe zu sterben. Und das Herz ist halt das Symbol für Leben für mich. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Wunde am Bein habe oder eben was am Herzen. Und dann ist das für mich dieses Symbol, okay, mein Herz muss gesund sein, erst dann geht es mir gut. Und deswegen für mich ist es dann so endlich irgendwie, dass ich sage, okay, ich möchte unbedingt leben und deswegen darf ich auch nichts am Herzen haben. Deswegen muss ich das so oft kontrollieren lassen, dass ich auch ja nichts übersehe.
Du bist natürlich dann auch bei vielen Ärzten, gerade Kardiologen, unterwegs. Wie nimmst du das so wahr bei den Ärzten?
Ja, also ich war schon, ich kann die Zahl gar nicht mehr nennen. Ich kann auch die Zahl der EKGs, die ich geschrieben habe, bekommen, kann ich mir aber bestimmt im dreistelligen Bereich, würde ich sagen, also EKGs. Ich war bisher in meinem Leben, glaube ich, bei 6 Kardiologen und die waren auch alle bisher eigentlich ganz nett. Aber zuletzt war ich im Dezember bei einem und das war eine ganz verrückte Situation. Ich war damals froh, dass mein Freund dabei war, weil der Arzt kam rein und der erste Satz, den er gemacht hat, er hatte sich vorher mal Langzeit-EKG angesehen, das ich beim Hausarzt gemacht hatte, und er hat das in der Hand und er kommt mit dem Satz rein, keine Sorge, Sie müssen nicht mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Mhm. Und das sollte bestimmt witzig sein, aber ich lag da mit einem Puls von 130, war nicht auf Witze gepolt und habe dann nur gesagt, okay, können wir einfach die Untersuchung machen, das Herzecho. Mhm. Und dann hat er untersucht und hat während der Untersuchung, die 5 bis 10 Minuten, nichts gesagt. Und das kannte ich von meinem anderen Kardiologen nicht. Mein anderer Kardiologe hat beschrieben, ja, hier ist der Herzmuskel, der sieht gut aus, hier sind die Klappen, die sehen gut aus, aber der hat gar nichts gesagt, die ganze Zeit. Am Ende mal war dann nur der Satz, Sie sind gesund, das Herz ist gesund, genießen Sie Ihr Leben. So, und ich lag dann da und habe dann zu meinem Freund gesagt, okay, wir müssen noch woanders hinfahren. Also ich war wirklich so total, ich habe mich
nicht abgeholt gefühlt.
Überhaupt nicht. Und dann, aber auf der Heimfahrt hat dann mein Freund dann auch gemeint, nee, es ist doch alles gut und wenn was wäre, hätte er das ja gesagt. Und dann habe ich den Bericht dann auch gelesen und dann war es auch okay. Hm. Aber ich bin halt einfach ein Mensch oder gerade bedingt auch durch meine Erkrankung, die ich dort auch erwähnt habe, also dass ich gesagt habe, ich habe psychische Erkrankung und da würde ich mir einfach wünschen, dass man mich einfach mitnimmt, abholt, ein bisschen mehr involviert, mir die Dinge erklärt, weil so habe ich wirklich gedacht, okay, das können wir so nicht stehen lassen. Ich war verunsichert, also bin dahin mit Angst und bin mit Angst gegangen. Und eigentlich, wenn ich zu einem Arzt gehe und es ist alles gut, ist das für mich ja eigentlich erstmal ein Glücksgefühl.
Wie siehst du das,
Christian? Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Also erstens das, was als Frauenarzt auch häufig passiert ist. Es ist ja eine wahnsinnig anspannende Situation. Du hast eine Erwartungshaltung, ist alles gut. Und dann beobachtest du jede Reaktion. Wieso ist der ein bisschen länger da mit dem Ultraschall? Ist da jetzt wirklich was? Wieso sagt er nichts? Wieso fragt er vielleicht noch einen anderen? Und alles sind Triggerfaktoren, weil du ja eh schon so in der Anspannung bist. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, natürlich suchst du praktisch von dem Arzt erstmal die Aussage, alles ist gut. Blöderweise mit dem Symptomenkomplex, den du hast, unterstelle ich dir mal, trägt es sehr, sehr kurzfristig. Also ich bin kein Kardiologe, ich habe diese Themen eher bei als Frauenarzt, bei Patientinnen mit frauenheilkundlichen Themen, wo es häufig auch um die Frage geht, eben habe ich Krebs? Und dann machst du Untersuchungen und dann ist erst kurzfristig eine Erleichterung, aber es trägt nicht. Und je mehr du eigentlich danach suchst, die Erleichterung suchst, desto mehr kommst du auf den Trip. Dahinter liegt natürlich ein ganz anderes Thema, und das hast du auch angesprochen, ein ganz, ganz existenzielles Thema, das uns alle betrifft, nämlich unser Leben ist nicht endlich, unendlich, sondern endlich und ich möchte ums Verrecken einfach nicht sterben. Das ist eine Brutalität für uns Menschen. Da sind wir ins Leben reingeschmissen und wir wissen, früher oder später sind wir tot. Und das ist ein ganz, 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 also es schon, ich sehe es beim, also wir müssen es erstmal auch aushalten, schon allein zum Aussprechen. Und es ist natürlich sozusagen die Urangst, die dahinter ist. Und mit deiner Empfindsamkeit und so, wie du sozusagen dich entwickelt hast, geht es natürlich dann auf ein Organ, nämlich das zentrales Organ, das das Leben erhält. Und du suchst immer Bestätigungen, funktioniert das noch eine Zeit lang? Funktioniert das gut? Auch ich weiß nicht, du hast einiges an Psychotherapie gemacht, ist jetzt nicht unbedingt so ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, so zu entspannen, ist jetzt eher ein existenziell-therapeutischer Ansatz, aber es ist natürlich eine Kernfrage und auch eine Kernfrage bei dem Krankheitsbild. Mitunter aber, was du machst, was du gelernt hast, ich bin schon mal abstinent in bestimmten Situationen und sag Google nein. Ich mache es nicht. Also ich mache das auch gern mit Patientinnen, dass wir einen Pakt machen und kein Google. Das heißt, auf der anderen Seite natürlich, wenn ich kein Google, dieses, jenes, solches mache ich nicht, dann kann es auch wieder pathologisch sein, weil ich ja alles vermeide, dass ich konfrontiert wäre. Aber dieses Thema, Leben ist endlich und nicht unendlich, ich kann es nicht jede Sekunde vermeiden. Darum brauche ich irgendwie so eine Mischung zwischen aushalten und vermeiden.
Ich muss dazu vielleicht noch sagen, weil das war ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Im November 2024 hatte ich mich aus meiner letzten Beziehung getrennt, was auch nötig war und was auch wirklich die beste Entscheidung war. Danach ging es mir viel, viel besser, auch mit allem, mit anderen Sachen. Ich bin dann umgezogen und habe dann relativ kurz danach meinen jetzigen Freund kennengelernt. Das, manchmal spielt das Leben so. Und dann die Zeit von Dezember bis Oktober war mit die beste Zeit in meinem Leben und auch die symptomfreiste. Also ich war bei keinem Arzt, ich habe mir über nichts Sorgen gemacht, ich habe normal am Leben teilnehmen können, ich bin wieder unter Leute gegangen. Es war alles gut, nur dann kam leider Corona, hat mich im Oktober erwischt und da hatte ich auch sehr große Angst vor und mich hat es auch sehr schlimm erwischt. Also ich war wirklich so krank wie noch nie. Und danach ging auch die Problematik wieder los. Ich hatte dann schon, während die Symptome da waren, mir beim Kardiologen den Termin gemacht, weil ich ja wusste, Corona kann auch das Herz angreifen und ich habe dann innerhalb von einer Woche 3 EKGs, den Troponinwert testen lassen. Also es ging dann sofort dieser Kreislauf, der bis heute immer noch auch anhält. Ja, das war leider so dann wieder dieser Auslöser, der wieder alles verschlimmert hat, wo ich jetzt gerade wieder so ein bisschen, wo es Tage gibt, da geht's und Tage gibt, da geht's halt wieder gar nicht.
Aber man hört auch raus, du hast einen guten Halt jetzt auch durch deinen Partner, der da auch viel Verständnis mit überbringt, oder?
Absolut. Für ihn war das alles auch alles neu. Also diese ganze Problematik, ich habe das ihm aber von Anfang an offen kommuniziert. Es ist nochmal was anderes, darüber zu erzählen und das zu erleben. Aber er ist, soweit wie es für ihn möglich ist, auf jeden Fall für mich da. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich drüber, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß selbst, dass das sehr anstrengend sein kann und auch herausfordernd. Aber er hat mich auch bei jedem Arztbesuch begleitet und ist auch, wenn ich irgendwas habe, dann kann ich auch immer zu ihm kommen und das schätze ich auch sehr und da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr dankbar.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Christian, gibt es bei Hypochondrie bestimmte Krankheitsbilder, die immer wieder mehr im Vordergrund stehen bei PatientInnen im Bereich Hypochondrie oder ist das ganz bunt gemischt? Weil, also, oder kann man jetzt sagen, zum Beispiel gerade dieses Herz-Kreislauf-System, diese Geschichten sind da vermehrt aufzufinden oder kann man das gar nicht so festlegen?
Also unterm Strich ist es schon häufig Herz-Kreislauf, aber eben auch dieses Thema Krebs. Das sind schon so zwei Kernthemen bei Herz-Kreislauf. Ich kann so schön in mich hineinspüren, das wahrnehmen und dann sind es so schnell so Triggerfaktoren und es ist halt auch einfach der Kern. Mich würde eines interessieren, weil es war mal eine gute Phase, was hilft dir dabei, die Angst auszuhalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Angst auszuhalten, was hilft mir dabei? Ich glaube schon auch, wenn ich nicht alleine bin. Wenn ich alleine bin, wird es dann doch noch mal schlimmer, wenn ich das alleine ausmachen muss. Abgelenkt sein ist ein großes Thema. Also, dass ich nicht da liege und nichts tue, sondern dass ich, wenn es nur aufstehen ist oder was lesen ist, den Fernseher anmachen, wie auch immer. Also einfach Dinge tun, die vielleicht erstmal, wo ich Panik habe oder wo ich sage, das geht vielleicht nicht. Und wenn man dann aber diese Dinge geschafft hat, ist man umso stolzer und denkt, ah ja, ich habe es dann doch geschafft und es ist nichts passiert. Also einfach sich auch der Angst stellen und manche Dinge dann irgendwie auch versuchen zu ignorieren. Ja, das ist so meine Strategie. Das klappt natürlich mal mehr, mal weniger gut. Ich muss aber für mich sagen, ich habe es, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, wann mein letzter Notaufnahmenbesuch war, der ist lange her. Mein letzter Arztbesuch ist nicht so lange her, das halte ich dann immer nicht so gut aus, aber zumindest war ich lange nicht in der Notaufnahme. Es war zumindest lange nicht so schlimm, dass von jetzt auf gleich gehandelt werden musste. Da bin ich schon sehr stolz auf mich auch, weil es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich jede Woche in irgendeiner Notaufnahme zu finden, also wegen den gleichen Beschwerden.
Wie ist es bei dir, kommen wir mal auch auf den Alltag zu sprechen, jetzt mal fernab von Arztbesuchen, Notaufnahme. Wie, du hast mir gesagt, es gibt gewisse Zwangselemente in deinem Leben, extreme Zwänge sind oder ob es halt einfach irgendwo auch eine Art Tick sein können, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Das muss ganz klar du machen, das müssen die Fachleute machen, aber von welchen Zwängen würdest du so sprechen, die bei dir im Leben stattfinden, auch eben durch diese Diagnose?
Genau, also was ich auf jeden Fall habe, dass ich immer das Bedürfnis habe, mir öfter Hände zu waschen als andere. Dass ich zum Beispiel immer, wenn ich, egal wo ich war, wenn ich nur kurz im Garten war und wieder reinkomme, sobald ich das Haus verlasse, wieder reinkomme, muss ich mir die Hände waschen. Ich würde es nicht aushalten, das dann nicht zu tun, weil ich immer denke, ich war draußen, das ist irgendwie jetzt ja mit Bakterien oder Viren oder wie auch immer kontaminiert, wenn man es mal so sieht. Das mache ich regelmäßig, also viel häufiger als andere Leute auch. Was ich auch mache, ist öfter Dinge desinfizieren. Mein Handy desinfiziere ich fast täglich, die Fernbedienung auch. So Dinge, andere Dinge halte ich wiederum gut aus, also so Türklinken oder so, das ist okay. Das da, warum auch immer. Was ich aber sagen muss, ich fasse Türklinken nie mit der Hand an. Egal, ob ich jetzt bei mir zu Hause bin. Ich mache das immer entweder mit dem Pulli oder mit dem Ellenbogen und so. Das ist aber irgendwie auch schon immer so. Das merke ich halt, ich überlege, es gibt bestimmt viel mehr Dinge, aber für mich sind die so alltäglich, dass ich gar nicht sagen kann, ist das jetzt schon ein Zwang oder ich muss das tun. Ich habe, was ich auch noch habe, das ist auch wieder auf diese Herz-Kreislauf-Geschichte, weil ich ja nicht am Herz erkranken möchte, dass ich mich bewusst gesund ernähre und mir Dinge dann auch verbiete und dass ich dann sage, ich muss jetzt gesund essen, ich muss einmal am Tag Obst essen, ich muss einmal am Tag Gemüse essen, damit ich meinem Herzen, wenn ich jeden Tag Burger essen würde, klar, das weiß ja jeder, wenn man das über Jahre hinweg macht, dass das nicht gesund ist. Aber ich würde mir das auch gar nicht, also ich habe dann auch diesen Zwang, ich muss was Gesundes essen, auch wenn ich vielleicht gar keine Lust habe. Also das ist auch.
Und wahrscheinlich, wie bist du dann zu Hause so mit dem Ordnungsverhalten? Wahrscheinlich im Allgemeinen auch. Also ich bin da zum Beispiel jetzt, für mich ist der Zustand, du bist jetzt hier bei mir zu Hause, dieser Zustand ist für mich schon eher schlimm. Also was Ordnung zu Hause angeht, bin ich auch sehr krass unterwegs, weil ich das durch meine Mutter so stark übernommen habe. Wie ist das bei dir zu Hause?
Das geht tatsächlich. Also ich kann auch mal Dinge liegen lassen. Was ich gar nicht gut kann, ist, wenn man gegessen hat, die Dinge müssen dann sofort weg. Also ich kann das nicht haben, wenn dann Teller noch lange rumstehen oder sowas. Aber so, ich kann auch mal ein Buch liegen lassen woanders oder so. Aber natürlich so eine gewisse Grundordnung, das schon gut, aber ich bin jetzt nicht total penibel. Also wirkt jetzt vielleicht ein bisschen, also weil das gar nicht, dass das vielleicht nicht passen könnte zu der anderen Thematik, aber ja, da geht es. Also ich habe ja auch einen Hund. Da ist es zum Beispiel so, mein Hund, ich fasse den überall an, ich fasse dem ins Maul, wenn was ist, ich mache den Kot weg, gar kein Problem. Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Der schläft im Bett, die darf alles machen, was sie will, überhaupt kein Problem. Da habe ich überhaupt keine Angst vor Bakterien oder Viren, obwohl das ja wahrscheinlich, also das ist immer das, was ich von anderen gesagt bekomme. Ja, wie kann das denn sein, dass beim Hund dir das alles egal ist? Aber da hatte mir eine Therapeutin mal gesagt, der Hund ist bei mir sehr positiv besetzt.
Und das ist der Punkt.
Und das ist genau der Punkt. Deswegen geht das auch. Und deswegen macht mir das auch überhaupt nichts aus, wenn sie da, dass sie halt mit dabei ist. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich könnte mich jetzt mit irgendwas infiziert haben.
Ja, mein wandelnder Flocati ist ja auch immer mit im Bett. Also das, oder nicht immer, aber ja, ich lasse es auch oft zu, obwohl. Und da bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, das ist jetzt auch nicht gerade reinlich. Christian, Hypochondrie ist, kann man das auch im Spektrum der Zwangsstörungen oder ist es eine Zwangsstörung oder wo ordnet man das unter? Also wo ist das so dazugehörig?
Also wenn man jetzt mal so verschiedene Schubladen macht und große und kleine Schubladen, dann ist es schon was mit Zwängen zu tun hat. Ängste, Zwänge natürlich. Bei dem, wie du es beschreibst, das sind natürlich Rituale. Wenn ich Angst, Unsicherheit, was ist mein Bedürfnis? Ich will die Dinge wieder under control kriegen. Entweder ich validiere, ich kriege raus, erstmal Alarm runter, irgendjemand hat mir das gesagt, ich habe das gesehen oder ich war überrascht, wo wir uns jetzt in der Tür gesehen haben und wir haben uns ja mit der Hand begrüßt, da war ich relativ überrascht, dass du das gemacht hast. Also insofern, es ist einigermaßen balanciert und wenn dieses, Zwang ist ja sehr negativ ausgedrückt, wenn dieses Kontrollbedürfnis einigermaßen balanciert ist, das heißt, du hast keine offenen Hände. Es geht auch in bestimmten Situationen wie mit dem Hund, da passt es auch. Dann sage ich immer, erlaube dir dieses Kontrollbedürfnis, weil du ja dadurch einigermaßen durchschaukelst. Wenn es einigermaßen geht, zum Beispiel, wie du beschrieben hast, mitunter kann ich mich ablenken. Ich kann mich ablenken, das funktioniert, dann komme ich runter vom Druck. Dann ist es natürlich perfekt. Es geht mitunter bei Ängsten auch in die andere Richtung. Ich bin nur noch aktiv, ich bin nur noch auf dem Trip, ich bin nur noch unterwegs, dass ich gar nicht ein Gefühl zu mir selber habe. Dann ist es natürlich, dann kann ich eigentlich gar kein, auf der anderen Seite kein vernünftiges Leben führen. Also ich glaube, sagen wir da, dass ich sich das so ein bisschen zu erlauben, das habe ich jetzt, das habe ich auch ein bisschen überbetont, du merkst, das hilft dir.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Aber also sagen wir mal, über alles geht es halt darum, das hatten wir ja auch, sagen wir mal so banal wie es ist, wie gelingt es mir, Angst auszuhalten und wie weit geht es immer weiter, dass ich sozusagen diese Konfrontationen ja aushalten lerne und vielleicht auch akzeptieren lerne, das wird nie auf null weggehen. Ich werde immer wieder Phasen haben. Es wird einfach so sein. Ich werde es sozusagen, es gehört zum Leben. Wir brauchen die Angst ja auch, Schutzmechanismus. Sie gehört ja auch zum Leben dazu.
Kommen wir mal auf deinen Alltag zu sprechen. Wir haben im Vorgespräch mal kurz auch über das Teilzeitthema gesprochen, was ja jetzt auch in aller Munde aktuell aus politischen Gründen ist. Es wird bei dir sogar durch den medizinischen Dienst empfohlen, festgelegt, ich weiß es jetzt nicht genau, aber wie überhaupt im Allgemeinen beeinflusst das alles auch dein Arbeitsleben?
Genau, also vielleicht fange ich mal damit an, beim medizinischen Dienst, damals ist es auch schon über 10 Jahre her, dass da gesagt wurde, ich bin nur für 4 Stunden am Tag belastbar. Das wurde dann anhand irgendwelcher Tests, die dann durchgeführt worden sind. Ob das jetzt heute noch so ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist 10 Jahre her. Trotzdem habe ich mich damals daran orientiert und gesagt, gut, dann geht eben nur in Teilzeit. Und ich bin jetzt aktuell 5 Jahre in der Firma, wo ich jetzt bin. Und das war ganz interessant, weil Corona fing ja Anfang 2020 an. Da hatte ich noch einen anderen Job und den musste ich aber kündigen, weil für mich nicht möglich war, vor Ort zu arbeiten während Corona. Ich wusste, das ging nicht und ich habe den gekündigt. Wohl wissend, ich habe nichts Neues, habe dann aber durch Glück jetzt den neuen Job bekommen, der 100% im Homeoffice ist. Und das war oder ist dann mein Glück gewesen, dass ich überhaupt arbeiten konnte, weil es wäre für mich nicht möglich gewesen, vor Ort zu arbeiten. Das sieht heute wieder ein bisschen anders aus. Viele Dinge gehen ja auch wieder. Aber genau, ich arbeite eben Teilzeit im Vertrieb und bin da in einer Firma, wo wir alle nur von zu Hause aus arbeiten.
Okay, verstehe. Ansonsten, wie ist gerade dein Weg mit Therapie? Also was ist so gerade das und auch wie hast du Therapie erlebt und welche Art der Therapie hast du gemacht?
Genau, also ich hatte ja schon bisher, habe ich überwiegend Verhaltenstherapien gemacht, einen tagesklinischen Aufenthalt gehabt und das war auch an sich, hat mir das auch alles ein bisschen geholfen. Es gibt natürlich immer Sachen, die für den einen besser geeignet sind als für den anderen. Aber bei mir ist ein bisschen das Problem, bei der Verhaltenstherapie wird ja oft auch dieses Entspannungsthema und auch bei Ängsten wird das ja oft genutzt. Bei mir ist es das Problem, dass ich generell ein Mensch bin, der sehr schlecht sich aushalten kann oder wenn Stille ist. Und gerade so meditieren, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Bei mir ist das eher das Gegenteil, dass wenn ich mich dann so drauf konzentrieren will, dass mich das noch verrückter macht, mein Puls eher noch mehr steigt. Und mir helfen dann eher so Dinge wie, also ich stricke oder ich male, also dass ich halt irgendwas mache dabei, trotzdem halt was Entspannendes. Also das, deswegen, es waren nicht alle Therapien schlecht, die einen mehr, die anderen weniger gut. Aber aktuell bin ich jetzt auch wieder auf der Suche seit Oktober. Ja, und es ist, also es war damals schon schwierig und jetzt ist es wirklich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich hätte das nicht für möglich gehalten und ich habe schon im Umkreis von 100 Kilometern suche ich schon. Und es ist wirklich, also wenn man Erstgespräche hat, dann kriegt man aber gleich gesagt, Warteliste ist voll, ich nehme niemanden mehr auf. Und Erstgespräche bringen mir persönlich halt gar nichts, weil oft ist es da ja nur zur Diagnosefindung oder in welche Richtung geht das. Ich weiß ja, wo mein Problem liegt und möchte daran arbeiten. Ja, und deswegen steht auch jetzt gerade im Raum, ob ich nochmal tagesklinisch was mache, weil es gerade ja doch wieder sehr akut ist bei mir. Aber das muss man alles sehen. Nur ich habe jetzt noch keine, also ich habe noch ein paar Erstgespräche, wo man dann einfach gucken muss. Aber ja, ich möchte ich muss auf jeden Fall auch wieder therapeutisch was machen. Also das merke ich.
Christian, was sind denn so die typischen Therapieansätze bei Hypochondrie? Also wahrscheinlich ja vor allem auch Verhaltenstherapie. Was sagst du da?
Erstens mal bist du ja eine sehr, sehr gebildete, ausgebildete, erfahrene Patientin. Und ich hatte vorhin gesagt, verhaltenstherapeutische Ansätze, Konfrontation, Entspannungstraining, das funktioniert zum Teil schon ganz gut, hat aber auch sozusagen seine Grenze, insofern wenn du vom Tempo zu schnell bist. Also ich kenne es auch von vielen Patienten, da ist es, sagen wir mal so, nach ein, zwei Jahren merkst du, wenn die mal die Augen zumachen können für ein paar Sekunden, dann ist schon richtig viel passiert. Und dann sollen die vielleicht autogenes Training machen, völliges Überforderung, das ist gar nicht zu schaffen. Also es gibt natürlich auch etwas dahinter. Und die große Frage ist bei dir wie bei vielen anderen, wieso, wo kommt es eigentlich denn her? Wieso ist das Thema bei dir so groß geworden und so mächtig, vor allem dieses existenzielle Thema? Und das sind natürlich vielleicht dann Themen, die mit VT so richtig nicht mehr angebar sind, wo du deutlich länger brauchst. Und also ich komme ja eher aus der existenziellen Psychotherapie oder tiefenpsychologischen, wo man, glaube ich, schon auch in der Biografie guckt und nochmal erarbeiten muss, gerade bei dir, für was steht denn eigentlich die Angst? Die steht vorneweg für das, dass ich Angst habe, mein Herz funktioniert nicht, aber dahinter stehen auch ganz andere Dinge. Gefühlt würde ich dir jetzt selber nicht eine Tagesklinik empfehlen, ist ja auch nur so ein kurzes Highlight, sondern gefühlt braucht es, glaube ich, was Längerfristiges, wo du richtig Vertrauen eingehen kannst. Natürlich wäre ein therapeutisches Ziel auch für dich dann zu gucken, kriege ich vielleicht irgendwann mal auch hin, eine Arbeitstätigkeit in Teilzeit zu haben, die nicht im Homeoffice bin, wo ich nämlich auch wieder mit Menschen bin. Also gerade Beziehungen, wie führe ich Beziehungen, nicht Beziehungen mit einem Partner, sondern insgesamt, wie interagiere ich mit Menschen, wie kann ich mich auf die einlassen, wie kann ich mit denen vertrauen, inwieweit gibt mir das auch ein Schutz- und Sicherheitsbedürfnis, das wäre natürlich Übung und Training. Und diese Übung und Training kannst du jetzt nicht, aber therapeutisches Ziel wäre natürlich auf Dauer, dass du da hinkommst, weil das dann ein positiver Verstärker sein könnte.
Ja. Ich glaube, was auch, weil du das Thema angesprochen hattest, wo ist der Kern, warum habe ich das? Und das ist eine Frage, die beschäftigt mich, seitdem ich das habe, weil es mir bisher niemand, es gibt natürlich Ansätze, wo man sagen kann, die Eltern waren mit mir zu oft beim Arzt früher oder über Krankheiten wurde viel mehr gesprochen als vielleicht woanders. Das wurde oft katastrophisiert oder also, dass man da mit Krankheiten anders umgegangen ist wie vielleicht in anderen Familien. Das sind so Erklärungsversuche, sag ich mal, aber ich habe das gar nicht so empfunden und mir wäre es halt einfach irgendwie, also ich würde halt wirklich gerne mal wissen, warum es so ist. Das halt, aber wie gesagt, das ist halt genau das, was du auch sagtest, da ist die Verhaltenstherapie schön und gut, die ersten 10 Sitzungen spricht man auch, aber dann war es bei mir zumindest so, dass man dann schon in diese Übungen geht und dann gar nicht mehr so viel spricht, sondern nur diese Übungen durchgeht und das mag bestimmt auch vielen Leuten helfen, nur für mich war das dann bedingt hilfreich.
Christian, in Prozent mal so gefasst, falls das überhaupt möglich ist, aber Hypochondrie betrifft ja schon auch viele Menschen, aber irgendwie ist es nicht so sichtbar, auch bei uns in der Gesellschaft. Und wahrscheinlich ist es auch etwas mit einer sehr großen Dunkelziffer, die da ist. Gibt es da Zahlen? Gibt es da Infos? Wie ist es bei dir? Hast du da Informationen?
Wie immer ist ja auch erstmal alles relativ. Warum haben wir wahrscheinlich auch eine große Dunkelziffer? Natürlich auch, weil es schambesetzt ist. Also wenn ich jetzt mal meine ganzen Patientinnen und alles, was ich so erlebt habe als Frauenarzt, dann ist die Tendenz zügig in so einen über die Maßen besorgt, über die Maßen nicht so gut aus den Kreisläufen herauszukommen, in die Angst hineinzugehen, dann ist es schon bei sehr, sehr vielen Patienten so, sehr, sehr vielen Patienten dazu. Gefühlt tut unser Gesundheitssystem extremst viel dazu, das zu befördern, macht dann nochmal einen Check, lieber nochmal einen Bluttest, lieber nochmal einen Ultraschall. Also ich glaube, vor 100 Jahren waren wir da deutlich besser aufgestellt. Also es gibt Google, es gibt extremst viele Katalysatoren. Als Teilsymptom ist es sehr, sehr häufig. Weil erstmal ist Teilsymptom Symptom Angst, Panik, ist ja ein sehr, sehr häufiges Symptom. Und dann in Verbindung eben, es projiziert sich auf den Körper. Es ist was Körperliches, ich funktioniere da nicht richtig, ich möchte wieder die Kontrolle kriegen. Es ist ein ganz, ganz häufiges Symptom.
Ja, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Sina, was ist deine Botschaft für Menschen da draußen, die auch damit zu kämpfen haben?
Ja, also mir ist total wichtig, dass über psychische Erkrankungen, egal in welcher Form, ganz offen gesprochen wird, sich keiner schämen muss, egal was er hat, wie er drauf ist, wie auch immer. Einfach offen sein, drüber sprechen, Hilfe suchen. Und dann, ich glaube, nur so geht's, wenn sich Betroffene auch mit dem Thema auseinandersetzen. Man kann sich auch erstmal an das Familienumfeld wenden und dann schauen, weil dann kann einem auch geholfen werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und es wird halt wirklich Zeit, dass wir psychische Erkrankungen gleichsetzen mit organischen Erkrankungen. Dass das nicht belächelt wird oder man als schwach dargestellt wird oder man so Floskeln mit, stell dich nicht so an. Was ist denn jetzt schon wieder? Also das bringt halt niemandem was. Das ist das große Problem. Das befeuert eher nur noch die Angst, habe ich das Gefühl, dass man sich noch weniger ernst genommen fühlt.
Christian, von dir möchte ich zum Abschluss einmal wissen, kann man sagen, gibt es den richtigen Therapeuten, an den man sich wenden kann? Hast du da noch einen Tipp für Leute oder allgemein, an wen sie sich wenden können?
Also das Erste beim Therapeuten ist mal, wie schaut die Chemie auf, wie gut matcht es, wie schnell kommst du in eine sehr, sehr gute Beziehung mit dem Therapeuten. Das ist viel, viel wichtiger, wie die Art und Weise, wie er ausgebildet ist. Selbstverständlich, das kommt jetzt ein bisschen raus, würdest du jetzt VT-Erfahrung, das geht nicht weiter in der Tiefe, da würdest du jetzt mal anders schauen. Aber als allererstes geht es darum, komme ich schnell in ein gutes Vertrauen, wenn ich vielleicht Minuten an der Tischkante oder an der Stuhlkante sitze, wie schnell kann ich mich zurücklehnen, wie schnell kann ich mich drauf einlassen. Das, glaube ich, ist so ein ganz, ganz wichtiger Marker zu Beginn einer Psychotherapie. Und ich glaube, also gefühlt hast du extremst viele Voraussetzungen, dass du deine Symptome nochmal weiter balancieren kannst, weil du so eine große Offenheit hast und so eine große Reflexion, dass es, glaube ich, auch wirklich für jeden Therapeuten befriedigend sein müsste und Spaß machen müsste, mit dir zu arbeiten.
Ja, vielen Dank.
Ich danke euch beiden. Ich fasse das Ganze nochmal ein wenig zusammen. Und zwar, Hypochondrie ist eine ernsthafte psychische Erkrankung und wir benötigen hier vor allem mehr Diagnostik, viel mehr Aufklärung, wie du selber sagst, Sina, und weniger Abwertung. Man sollte es ernster nehmen, man sollte Leute nicht belächeln, sondern viel mehr Verständnis zeigen. Und Hilfe ist auch hier möglich und auch Lösungen zu finden, auch wenn der Weg wieder lang sein kann. Doch man sieht's auch an dir, Sina, man findet seinen Umgang damit. Und das ist das Schöne, was man wieder abschließend zusammenfassen kann. Und an dieser Stelle, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Christian, und vielen Dank, Sina, für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke, Sina. Danke, Lars.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.